So. Ja, guten Morgen nochmal zusammen. Ein großes Vorrecht für mich, heute hier zu sein, für uns, auch für meine Frau, für uns als Team hier, Menschen zu finden, die Jesus lieben, weil darum geht's, die den Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde lieben. Ja, manchmal denkt man so, wenn jemand für einen Israel-Dienst arbeitet oder mit Israel zu tun hat, könnte man denken, ja, Israel steht an erster Stelle. Nein, es geht immer um den Schöpfer, es geht immer um den Gott. Gott hat sich selbst mal bezeichnet, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und nicht nur einmal in der Bibel kommt es vor, aber er ist immer noch größer. Ja? Wir beten nie die Schöpfung an, sondern wir beten den Schöpfer an. Aber an der Schöpfung und an dem, was Gott tut, können wir viel lernen über den Charakter Gottes. Ist es nicht so? Und so ist es eben auch, an Israel können wir viel sehen, wie Gott ist, wer Gott ist. Weil Gott ist ja so groß, dass wir ihn eigentlich gar nicht erfassen können. Und manche Menschen haben so die Vorstellung, ja, Gott hat Israel erwählt. Auch da wieder, Gott hat ja nicht Israel als Volk erwählt, da war es ja noch gar kein Volk, sondern er hat einen Mann erwählt, Abraham. Er hat gesagt, aus dir mache ich eine Nation. Er hat ihn in das Land geführt und er hat dieses Volk gebildet. Ja? Nicht, weil sie besser sind oder klüger oder größer als andere, sagt die Bibel, sondern weil er der Welt etwas zeigen möchte. Weil er ein Vorbild geschaffen hat, auch für uns. Ja? Dass Gott aus dem Nichts etwas machen kann, aus einem Götzendiener, der Abraham war, hat er jemanden gemacht, den Vater des Glaubens. Und dann ging diese Verheißung ja weiter an den Isaak und an Jakob, der dann Israel hieß. Und dann denken manche, ja, das hat nicht funktioniert. Jetzt musste sich Gott was anderes ausfallen lassen. Dann hat er die Gemeinde erfunden. Wisst ihr, so ist es nicht. Wenn Gott nicht treu wäre mit Israel, wie wüssten wir, dass er treu ist mit uns? Ja? Heute wird ja viel so im Internet gekauft und so, und dann gibt es auch immer so die Bewertung der Verkäufer. Na, habt ihr vielleicht schon mal gesehen? Dann kannst du immer bewerten. Jetzt würdest du bei einer Firma kaufen, wo drin steht, ja eigentlich die ganzen Produkte, die sie bisher verkauft haben, das hat alles nicht gestimmt. Das war alles ein Fake. Ja, alles, die haben versprochen, das ist dies und jenes drin, aber war dann gar nicht so. Würdest du so einem Verkäufer vertrauen und ihm dein Geld schon mal schicken, dass er vielleicht dir dann irgendwas schickt? Also ich zumindest nicht. Ich glaube, so klug sind wir doch alle. Und wisst ihr, würdest du einem Gott vertrauen, der so viel angefangen hat und dann feststellt, alles, das funktioniert nicht? Hat nicht Jesus selber gesagt, wenn einer anfängt, zum Beispiel so einen Turm zu bauen, dann soll er am Anfang auch schauen, dass es zu Ende bringt. Gott führt alle Dinge zu Ende, die er anfängt. Und so ist es auch mit seinem Volk Israel. Und heute möchte ich mal speziell auf ein paar Stellen eingehen im Neuen Testament. Und wer seine Bibel dabei hat, habt ihr die vorhin da? Kannst du mal die erste schon mal hintun? Möchte ich aus 2. Korinther 11 etwas lesen. Und zwar ist es ja eigentlich sehr interessant, was Paulus hier schreibt. Er erinnert die Korinther daran, dass er sie verlobt hat mit einem Mann, ja, mit Christus. Dass sie, wir sind ja, wir nennen uns ja auch Brautgemeinde. Wir erwarten ja Jesus auch. Deswegen heiligen wir uns auch. Meine Tochter hat vor 2 Wochen geheiratet und dann kam schon Wochen vorher, hat sie angefangen, Monate vorher schon sich vorzubereiten, das Kleid zu kaufen. Das war zwar dann leider ein bisschen zu eng nach einem halben Jahr, aber sie bereitet sich vor, macht sich Gedanken und dann steht man schon früh auf und dann kommt extra jemand, der sie vorbereitet, da ein bisschen anmalt und die Haare macht und alles Mögliche, ja, was man halt so alles macht, ja. Und wisst ihr, so sollten wir doch auch sein, wir sehnen uns nach dem Herrn, ja, wir bereiten uns vor und Paulus erinnert die Korinther daran. Und dann sagt er sogar im Vers 2, ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine reine, keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Und dann kommt im Vers 3 was Trauriges. Er sagt, ich fürchte aber, dass so wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christi gegenüber abgewandt und verdorben wird. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Seht ihr, schon dort, bei den ersten Christen war das ein Problem, dass Menschen aufgestanden sind und die haben vielleicht sogar den Namen Jesus gebraucht, aber es war ein anderer Jesus. Und ich habe mal die Frage mir gestellt, welchen Jesus verkündigen wir eigentlich? Also viele Leute heute sagen, sie glauben und die sagen, ach, das ist sogar in Ordnung, du glaubst an Jesus, ja, ich ja auch irgendwie. Selbst Moslems glauben an Jesus, sagen, er war ein Prophet. Auch Zeugen Jehovas, die würden auch sagen, ja, irgendwie Jesus spielt schon eine Rolle, aber es ist ein anderer Jesus, wenn du mal genau hinterfragst. Ja, weil sie vielleicht manche nicht verstehen können, wie kann das sein, dass mit diesem dreieinigen Gott und so, das verstehe ich nicht, also kann es nicht sein. Also wenn nichts sein kann, was ich nicht verstehe, dann würde die ganze Welt nicht existieren. Seht ihr, es gibt einfach Dinge, die können wir nicht verstehen, auch wenn du so und so viele Universitätsabschlüsse hast. Wir müssen wir einfach hinnehmen oder dürfen wir hinnehmen. Ja? Und damit möchte ich mich heute mal ein bisschen beschäftigen, unter anderem auch, weil wir waren vor ein paar Monaten in einer Gemeinde in Schweden, weil ich bin auch für zur Arbeit in Skandinavien zuständig und dann hat dann einer danach gefragt, das war sogar der Pastor, ja, aber wo steht denn das alles im Neuen Testament? Das hat doch mit uns gar nichts mehr zu tun. Und das fand ich so traurig, weil ich gedacht habe, das ist dieses Bild so. Irgendwie Gott hat sich verändert, so zwischen Malachi und Matthäus hat sich Gott jetzt irgendwie so ein Wandlungsprozess, er hat irgendwie dazugelernt oder so. Aber also wenn Gott sich ändern würde, das wäre ganz schlimm für uns. Wie könntest du dann auf ihn vertrauen? Und in Matthäus 1, Vers 1, wo das Neue Testament fängt damit an, mit dem Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Du musst immer eins weitermachen, dann kommt es. Einfach einmal drücken, dann müsste das kommen. Ja. Hier ist es schon erwähnt, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Wir sehen ja durch die Bibel diese Heilslinie, wie die Verheißung auf den Messias. Ihr wisst ja, Christus ist nur das griechische Wort für Messias. Also die Juden, die haben immer erwartet, dass der Messias kommt, der Gesalbte heißt es wörtlich. Ja? Und da gibt es eben diese Linie, Abraham, Isaak, Jakob. Ja? Und dann geht es auf David, diese ganzen, deswegen sind diese Chronologien, die vielleicht für uns oberflächlich ein bisschen langweilig erscheinen, vor allem weil wir die Bedeutung der Namen oft nicht kennen, aber die sind hochspannend. Weil manchmal sehen wir, dass es noch so einen in der Linie gab. Wenn der gestorben wäre, dann wäre diese Linie durchbrochen worden. Aber Gott hat ihn bewahrt immer. Ja? Und diese Linie bis heute, sagt die Bibel, gestern haben wir das gelesen, solange es Tag und Nacht ist, wird Gott dafür sorgen, dass jemand in dieser Linie auch ist. Ja? Nächste, Matthäus 2, Vers 2, da haben diese Weisen, die aus dem Morgenland kamen, die haben die Frage gestellt, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Also die haben mehr kapiert als manche Leute heute. Die haben gefragt, wo ist der König der Juden? Die haben verstanden und viele sagen ja, das war zu dieser Zeit, wo Daniel und so in Babylonien war. Er war ja der Chef der Weisen damals, er hat sie gelehrt und er hat gesagt, wenn dies und jenes Zeichen kommt, dann wird der König der Juden geboren werden. Weil irgendwo wussten die das her und die haben das gesehen und sie kamen und haben gefragt, wo ist der König der Juden? Nicht nur, wo ist jemand, der ein paar Wunder tut oder wo ist dieser bekannte Prophet, sondern wo ist der König der Juden? Ja? Und dann haben ja sogar die Weisen, die Gelehrten in Israel, die wussten ja die Bibelstellen, wie hier in Micha 5, Vers 1, kannst du schon den nächsten machen, die sagen dann zu Bethlehem in Judäa, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Wow. Der Herrscher über was sein soll? Über Israel. Das ist einer der Titel Jesu. Und das lesen wir immer zu Weihnachten. Und doch haben wir es so geschafft, in vielen Kirchen diesen Bezug von Jesus und Israel ganz rauszunehmen. Wisst ihr, dass es heute in Bethlehem Pfarrer gibt, die behaupten, Jesus war Palästinenser. Ich Ich meine, erstens hieß es damals noch kein Palästinenser, oder die Römer haben es dann so genannt. Und Palästinenser ist ja kein Volk, das es gibt, das ist ja nicht ein altes Volk. Ja. Und die sagen, wir als Christen, unser Blut hat mehr Verwandtschaft mit der DNA, wenn wir nehmen würde, als mit den Juden, die heute im Land Israel wohnen. Und das predigen die ganz offen von der Kanzel. Und die kriegen in Deutschland dann noch Friedenspreise. Und sie feuern eigentlich weiter den Hass und die Feindschaft zwischen Christen und Juden, der so viel Unglück schon angerichtet hat. Und ich denke, deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, Jesus ist der König der Juden. Er soll Herrscher sein über Israel. Kannst du mir mal die nächste Seite bitte machen? Lukas 1, 30 bis 33, ich werde nicht die ganze Stelle lesen, als der Engel zu der Maria erscheint und sagt, ja, hier zu dieser, war wahrscheinlich noch eine Teenagerin, und sagt, du wirst schwanger werden und es wird so besonders sein und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Und dann heißt es, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und wir wissen, wenn Jesus bald wiederkommt, wo wird er sitzen? Auf dem Thron Davids. Und wo wird es sein? Nicht bei der UN und nicht in Berlin und nicht in Moskau, sondern in Jerusalem. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und seines Königtums wird kein Ende sein. Also hier auch wieder die Engel bestätigen das. Das ist nicht irgendwie von ein paar religiösen Israel-Freaks eine Erfindung. Das ist Wort Gottes. Bestätigt durch Gott selbst, durch seine Propheten, durch die Engel. Lukas 1, 67, ab 67, da lesen wir das so, als Zacharias, der Vater von Johannes, der Täufer, der musste ja auch erstmal so kapieren, was jetzt los ist. Er konnte nicht mehr sprechen, war ja ein bisschen ungläubig dran. Und Gott hat ihm diese Offenbarung gegeben, was der Dienst von Johannes, dem Täufer sein wird, von seinem Sohn, dass er den Weg bereiten wird. Aber gleichzeitig in diesen Versen erkennt er schon, in welcher Zeit er lebt und was geschehen wird. Und ich nehme mal nur ein paar Verse raus, da heißt es zum Beispiel, er hat uns, also Gott hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids. Horn in der Bibel steht immer für ein König oder ein Königtum. Er hat uns einen König aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes, wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her. Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. Um Barmherzigkeit zu üben an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er mit wem geschlossen hat? Den er Abraham, unseren Vater, geschworen hat. Also auch hier wieder die Verbindung zwischen Jesus und dem Bund mit Abraham. Und was war das? Was war dieser Bund? Ich werde dir dieses Land geben. Das haben wir gestern, wer nicht da war, der, ich glaube, das ist aufgenommen worden, oder ihr habt das sogar auf eurer Homepage oder so, könnt euch das, oder kann man bekommen von euch irgendwie. Ja, da haben wir einige Stellen uns angeschaut mit dem Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Und hier ganz klar wird Jesus in Verbindung damit gebracht. Also das ist nicht nur etwas, was irgendwo, wo jemand vielleicht sagt, das ist irgendwo verborgen im Alten Testament, vielleicht ein, zwei Stellen. Das ist hier am Anfang des Evangeliums schon an vielen Stellen bestätigt. Und was sagt denn Jesus selbst über Jerusalem? Ja, Matthäus 5, 35, die nächste Stelle. Da heißt es, Jerusalem ist des großen Königs Stadt. Da geht es darum, über das Schwören. Ihr sollt nicht falsch schwören und euer Ja sei Ja und Nein ein Nein. Aber das sagt er unter anderem, bestätigt er das, was Jerusalem ist. Und es ist interessant, dass es heute so viele Diskussionen über Jerusalem gibt. Wisst ihr, dass Jerusalem über 700 Mal in der Bibel vorkommt? Dass Jerusalem noch nie die Hauptstadt eines anderen Landes war, außer Israels. Noch nie in der ganzen Menschheitsgeschichte. Und dass zum Beispiel Jerusalem im Koran nicht einmal vorkommt. Auch interessant. Ja. Und warum Gott hat es einfach festgelegt? Aus seiner Souveränität. Die Erde ist ja nicht eine Scheibe, ich glaube, das wissen wir seit ein paar Jahren, sondern ist ja rund, ja, wie so ein Ball. Eigentlich so eine Kugel hat ja keinen Mittelpunkt. Und trotzdem hat Gott gesagt, der Mittelpunkt der Erde ist Jerusalem. Auch interessant, weil Gott sich das erwählt hat. Und diese kleine Stadt, eigentlich wirklich kleine Stadt, als wenn du mal in anderen Ländern warst, ist ständig in den Nachrichten. Ständig wird darüber diskutiert und so, wer darf dort sein, wer darf dort wohnen. Und letztendlich können wir das nur verstehen, wenn wir einen geistlichen Blick haben von Gott her. Weil klar, Gott hat es verheißen. Weißt du, und der Teufel ist auch nicht dumm. Der weiß, was in den Verheißungen drin steht. Manchmal mehr als manche Christen. Und er weiß, wenn Jerusalem, wenn die Juden nicht in Jerusalem sind, wird der Messias nicht kommen. Dann wird er nicht da regieren. Und er weiß, wenn sie zurückkommen in das Land und dort sind, wird der Messias kommen. Und dann wird es mit ihm nicht so gut enden. Halleluja. Darauf freuen wir uns ja. Ja. Weil wir wissen, das wird eins der Dinge sein, die er tun wird, wenn er kommen wird. Er wird den Feind in Ketten binden für 1000 Jahre, bevor er dann sein Endgericht haben wird. Aber das alles hat eine Verbindung mit Jerusalem und Jesus selbst hat es bestätigt. Ja. In Johannes 4, das nur mal, könnt ihr danach noch mal lesen, diese bekannte Geschichte mit dieser Frau, samaritischen Frau im Brunnen, sagt Jesus noch mal ganz klar, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Deutschen. Ja. Wir haben gesehen, was rauskommt, wenn man sagt, das Heil kommt von jemand anders, außer von Jesus, nämlich Unheil. Aber das Heil kommt von den Juden. Ja, er ist der Erretter, Jesus selbst, von ihm selbst. Er ist die Quelle des Lebens. Der Name Jesus selbst ist von Gott bestimmt, das haben wir gerade schon gelesen. Der Engel hat gesagt, nennt ihn Jesus. Und in Apostelgeschichte 4 ist auch geschrieben, es ist in keinem anderen das Heil. Denn auch kein anderer Name unter den Himmeln ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen, als in dem Namen Jesus. Ist natürlich dieser Name, das ist nicht irgendwie eine Zauberformel. Manche denken ja, jetzt gehe ich da und mache das so wie so eine magische Formel. Das nutzt überhaupt nichts. Aber was ist denn das Besondere an diesem Jesus? Das ist jetzt so klein geschrieben, das ist kein Test, ob ihr noch gute Augen habt. Das ist nur, müsst ihr jetzt hier nicht lesen. Aber auf Hebräisch ist es der Name Jeshua. Und die hebräischen Wörter, die bestehen ja aus verschiedenen Vokalen. Ich habe mir das hier mal von einer Linguistin zusammenstellen lassen, von meiner Tochter. Weil ich das nochmal ganz sicher, was ist der Unterschied zwischen Joshua und Jeshua, da können wir heute Morgen nicht eingehen. Aber Jeshua, der Name, bedeutet Errettung, Erlösung, Heil vom Hebräischen. Das ist schon in seinem Namen drin. Ja? Weil die Namen in der Bibel sind sehr, sehr wichtig. Ja? In ihm ist Erlösung. Und wie gesagt, viele Leute, auch damals hießen schon Jesus, auch heute heißen viele Leute Jesus. Wir haben ja in Spanien als Missionar gewohnt, in katholischen Ländern ist der Name Jesus ein ganz normaler Name. Also selbst viele Frauen heißen dort Jesus. Die heißen halt Maria Jesus zum Beispiel. Und dann kannten wir Männer, die hießen Jesus Maria. Na? Also, aber um welchen Jesus geht es? Eben um diesen Jesus. Der als der König der Juden kam, der aber auch als das Opfer kam, der als das Lamm kam und als der Löwe von Juda zurückkommen wird. Auch hier wieder, auch in dem Titel, als der Löwe von Juda wird er wiederkommen. Ja. Und Jeshua, der König der Juden, haben wir schon die nächste Seite? Matthäus 27, als er dann gestorben ist, als er dann verurteilt wurde, fragt ihn ja der Pilatus, bist du der König der Juden? Und Jesus sprach zu ihm, nee, das ist nicht noch eins weiter, ja, noch eins. Und Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Jesus hat nicht gesagt, nee, das stimmt gar nicht, weil er wusste, es stimmt. Ja, und dann war es geschrieben über seinem Kreuz. Es war bei den Römern üblich, die haben immer so, warum jemand verurteilt wurde, auf so eine Tafel geschrieben. Sogar in mehreren Sprachen heißt es hier auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. war geschrieben, der König der Juden. Und das hat den hohen Priester und so nicht so gefallen. Die haben dann gesagt, änder es nochmal und sagt, er hat gesagt, er ist der König der Juden, aber er hat es dann nicht mehr verändert. Ja? Und er ist für uns gestorben. Und das ist das Wunderbare, warum wir heute überhaupt hier sein können. Dieser demütige König. Er war König der Juden immer. Er wird es immer sein. Aber er musste sterben, er musste dieses Opfer bringen, das kein Mensch bringen konnte. Und das ist auch dieser große Unterschied. Wisst ihr, in allen Religionen, da gibt es auch irgendwie Vorbilder oder Männer oder Frauen, wo man sagt, die haben was Besonderes gemacht. Die Inder haben dann vielleicht ihren Gandhi oder ihren Buddha, der da so rumsitzt mit seinem dicken Bauch und so. Aber wisst ihr, die alle können nicht retten, ja. Da ist keine Errettung, die sind gestorben, sind nie mehr auferstanden. Die sind nicht jemand, der selbst Sünder ist, kann nicht für einen anderen Sünder sterben. Aber er war ohne Sünde und er war der König und hat trotzdem sein Leben für uns alle gegeben. Und diesen Jesus beten wir an. Aber Geschwister, lasst uns doch nicht einfach einen Großteil seiner Identität wegnehmen. Das, was bei seiner Geburt gesagt wurde, er war der König der Juden und sogar bei seinem Tod. Warum tun sich so viele Christen so schwer damit? In die nächste Folie, Paulus greift es auch auf dieses Thema und da wird nochmal gesagt, Jesus in 1. Timotheus, er ist der König aller Könige und Herr aller Herren. In der Offenbarung, so ganz am Ende der Bibel, ist auch nochmal, wird dieser kommende König beschrieben und da steht auch nochmal, er ist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Das bedeutet diese Aussage, er ist über allen anderen Königen, er ist so viel höher, ja. Und deswegen soll uns als Christen, auch wenn diese Welt erschüttert wird, und wir leben in einer Welt, die in Erschütterung ist, Jesus hat es ja auch vorhergesagt. Jesus hat nicht gesagt, ach, es ist alles super. Er sagt, nee, die Welt sogar in gewisser Weise wird sich eher zum Negativen entwickeln. Aber mein Reich steht fest und ich komme wieder, habe keine Angst in dieser Welt. Vertraut auf den, der darüber ist. Die Könige und die Herrscher der Welt vereinen sich gegen Gott. Und das sehen wir ja heute, wo die UN beschließt, auch ständig Beschlüsse gegen das Volk Gottes. Und letztendlich, Geschwister, die Menschen, die gegen Israel gehen, gehen auch gegen die Christen. Das ist derselbe Geist dahinter, das ist kein Unterschied. Und sie sagen, die haben kein Recht, in Jerusalem zu sein. Mir hat mal ein Jude gefragt, das ist schon komisch. Die Welt sagt, ein Jude darf nicht in Judäa wohnen. Das wäre so, wenn ich jetzt sage, ein Franke darf nicht in Franken wohnen oder in Forchheim oder in Nürnberg. Oder ein Deutscher darf nicht in Deutschland wohnen. Das ist doch komisch. Wer maßt sich das an, zu sagen, ihr dürft dort nicht wohnen, in eurem Land? Aber die Welt sagt, ihr dürft es nicht. Das passt uns nicht, das passt nicht in unser Konzept. Aber Gott hat andere Gedanken und sogar auf dem himmlischen Jerusalem, in Offenbarung 21, auf den Toren des himmlischen Jerusalems werden die Namen der 12 Stämme Israels stehen. Vielleicht noch ein Gedanken zu dem Thema, das er eben kommen wird. In Sacharja 14 wird es ja beschrieben, wie wird er kommen. Er wird ausziehen und er wird kämpfen gegen die Völker, die gegen sein Volk kämpfen. Und in diesen Konflikt sehen wir ja immer mehr auch kommen. Und dann wird er selbst kommen und seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Ich bin jedes Mal so in meinem Geist erfreut, das zu sehen, diesen Ort. Und das ist kein Riesenberg. Das ist eigentlich unscheinbar fast. Aber wir wissen, dort wird er kommen. Und dann heißt es, dieser Berg wird sich spalten. In der Mitte, von Osten bis zum Westen. Und dann wird ein Fluss fließen, auch wissen wir aus Hesekiel, von dem Zionsberg dann in das Tote Meer. Sogar das Tote Meer wird kein Salz mehr sein. Ja, es wird sich geografisch sogar Dinge ändern und Jesus wird dort regieren. Und das ist bestätigt im Neuen Testament. Ihr erinnert euch, als die Jünger dabei waren, als Jesus in den Himmel gefahren ist, in der Apostelgeschichte 1, und haben sie alle nach oben geschaut, und dann kommen die Engel und sagen, was schaut ihr denn nach oben? So wie er aufgefahren ist, wird er wiederkommen, physisch. Wisst ihr, wir vergeistlichen manchmal die Dinge zu sehr. Wenn in der Bibel steht Israel, dann meint es Israel als Volk, als Nation. Wenn dort steht, er wird so kommen, wie er weggegangen ist, dann heißt es auch, er wird physisch wiederkommen, sichtbar. Ja? Und es hat auch mit einem physischen Land zu tun. Und er wird hier regieren auf dieser Erde. So, was hat das jetzt mit unserem Glauben zu tun? Die letzte Folie bitte. Warum helfen wir denn den Juden nach Israel zurückzukommen? Einmal, weil es natürlich verheißen ist, weil die Bibel sagt, Christen soll das tun. Aber auch, weil wir uns danach sehnen, dass Jesus wiederkommt. Und weil wir auch sehen, dass es Gottes Herzensanliegen ist. In Jeremia 32, 41, das könnt ihr daheim nachschlagen, da heißt es, dass Gott die Israel zurückbringt und er macht das mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Seele. Das ist das einzige Mal in der Bibel, dass gesagt wird, dass Gott etwas von ganzem Herzen und ganzer Seele tut. Das ist gestern schon gesagt, das heißt nicht, dass er andere Dinge halbherzig tut. Aber das ist besonders erwähnt. Ja, die Rückführung Israels in das Land Israel nach tausenden Jahren Gefangenschaft. Ne? Wir hatten gestern die Beispiele zum Beispiel von dem Stamm Manasse, der jetzt aus Indien zurückkommt, die 2700 Jahre lang weg waren von dem Land und jetzt kommen zurück aus China, die Kaifeng-Juden, aus Afrika, aus allen Himmelsrichtungen, nach teilweise über 2500 Jahren. Das ist Gottes Herzensanliegen, das ist, Gott ist daran beteiligt und deswegen sollen wir auch daran beteiligt sein. Die Dinge, die Gott gefallen, die sollen auch uns gefallen. Ja? Und dann hat Jesus in Matthäus 25, 40 auch hier eine interessante Rede gehalten über die Endzeit. Ja? Und da geht es darum, dass ich nehme nur diesen einen Vers aus, aber lest euch mal das Ganze. Da geht es darum, über die Gefangenen, über die Hungrigen, wer die besucht hat, wer ihnen zu essen gegeben hat. Ja? Und dann sagen die immer, ja, wir haben dich doch gar nicht gefangen gesehen, wir haben dich doch gar nicht hungrig gesehen. Ne? Antworten die immer. Und dann sagt Jesus hier etwas sehr Interessantes. Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Wer waren denn die Brüder Jesu? Wer sind denn die Geschwister Jesu? Die Juden, Israel. Nicht wir. Wir sind, er sagt, ich nenne euch Freunde. Ja? Wir sind Teil von seinem Volk. Er ist unser Herr. Wir sind seine Diener. Paulus sagt, ich bin Sklave Christi. Aber die Brüder, die Geschwister Jesu, ist das Volk Israel. Und Jesus sagt hier, und es sind einige Verse dort, danach werden die Nationen gerichtet, wie sie mit den Juden umgegangen sind, mit den Brüdern Jesu. Und das ist etwas, das kann uns mit Angst erfüllen. Wenn wir nicht wüssten, wir hätten einen gnädigen Gott, Deutschland würde heute so nie dastehen. Ich glaube, das ist reine Gnade Gottes, nachdem wir 6 Millionen der Brüder Jesu ermordet haben. Aber Gott sagt, ich gebe euch noch eine Chance. Und nicht nur, ich gebe euch noch eine Chance, ihr könnt heute, wisst ihr, wir können das ja nicht rückgängig machen. Wir müssen auch nicht ständig ein schlechtes Gewissen haben. Wir haben das ja nicht gemacht, unsere Generation. Aber was tun wir heute? Ich habe heute Verantwortung für die Generation, in der ich lebe, für das, was ich tue. Habe ich den Juden geholfen, wenn die uns anrufen, und das erfahren wir ja täglich. Es sind jeden Tag ungefähr 18 bis 20 Juden, denen wir helfen, nach Israel zu kommen. Die rufen bei uns an und sagen, ich habe diese Not, ich habe jenes, könnt ihr mir helfen, könnt ihr das tun? Können wir da unser Herz verschließen? Können wir sagen, nee, Gott segne euch schon irgendwie, schaut mal, wie ihr zurechtkommt. Für mich ist es sogar eher ein Vorrecht, weil ich weiß, Gott könnte es ohne uns tun. Er würde Wege finden, auch ohne die Christen sein Volk heimzubringen. Aber er möchte es tun, weil er auch ein Zeichen setzen möchte, auch für die Juden. Dieser Jesus ist nicht gegen euch, was ja viele Juden denken, weil wir eben so ein falsches Bild von ihm abgegeben haben, sondern der ist für euch. Und die Menschen, die Jesus lieben, die lieben euch. Und gestern habe ich das erzählt, die Statistiken, auch geistlich, welche Aufbrüche in Israel sind, wie enorm das Wachstum dort ist der Menschen, die Jesus auch als ihren Messias sehen. Das ist eines der Länder, wo es am meisten mit ansteigt. Es ist enorm und vor allem seitdem sie zurückkommen. und diese Sehnsucht in diesem Volk nach dem Messias. Da können wir manchmal davon lernen noch, weil wir, wenn es uns so gut geht, wann denken wir schon mal darüber nach, wann kommt der Messias wieder? Wenn es uns schlecht geht, dann schon, ja? Aber dann denken wir, ach, jetzt ist wieder alles in Ordnung. Und lasst uns das einfach vielleicht mit nach Hause nehmen von hier. Wir glauben an diesen jüdischen Jesus. Wir müssen uns nicht zum Judentum bekehren. Wir müssen nicht jüdisch werden. Aber unser Herr ist Jude. Ja? Er kam als Jude in dieser Welt, weil das Heil kommt von den Juden. Ich möchte noch kurz sagen, wir haben außen so einen Büchertisch. Wir verkaufen keine Bücher dort. Wir geben die weiter, ihr könnt gerne was spenden dafür. Ein Buch haben wir, glaube ich, gestern nicht so vorgestellt. Das ist, geht mit dem Thema, warum sind heute so viele Christen eigentlich gegen Israel eingestellt. Das ist dieses Buch, als das Kreuz zum Schwert wurde, wo man sieht, wo schon 100 nach Christus manche Gemeindeleiter angefangen haben, gegen Israel und gegen die Juden zu predigen. Und ich glaube, heute sind wir in einer Zeit, wo wir das rückgängig machen müssen, wo wir sagen müssen, die Zeit der Verfolgung der Juden von Christen muss ein Ende haben. Wir wollen nicht Israel boykottieren, wir haben keinen Anteil daran, sondern wir wollen Israel segnen und die Juden segnen, um ein Zeichen zu setzen. Gott steht noch zu euch, weil viele Juden denken ja, Gott hat uns verlassen. Aber wenn wir sie ermutigen, sagen, nee, Gott ist mit euch und wir glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wir glauben an euren Gott, das kann sie ermutigen, zu diesem Gott zurückzukommen. Und das erste ist das Gebet und die Information und dann auch die praktische Hilfe. Einige sind ja hier, die auch schon mal mitgeholfen haben, wenn jetzt jüdische Menschen hier aus der Gegend Hilfe brauchen. Und dann meldet euch gerne, unsere Adresse in Berlin ist unser Hauptbüro, in Deutschland ist hier hinten drauf, auch die Hefte gibt es kostenlos, das sind einfach so Zeugnisse von denen, einfach ein paar, von denen wir helfen und auch Lehrartikel, die könnt ihr auch gratis bestellen, müsst ihr keine Angst haben, dass ihr irgendwie dann überhäuft werdet mit Werbemails oder so, aber nehmt das ruhig mit hier. Und wenn ihr aus einer anderen Gemeinde seid und wollt Bücher oder irgendwas haben, nehmt es ruhig mit. Wir haben im Auto auch noch mehr dabei, weil wichtig ist, dass das Wort rausgeht. Nochmal vielen, vielen Dank für all eure Ermutigung, auch dass wir auch gestern hier sein konnten, für alle Unterstützung. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen Ermutigung geben konnte, dass dieser Gott treu ist. Und es ist an diesen Jesus, den Erlöser, ist er jetzt zu glauben, dass er auch unser Erlöser geworden ist, dieses Vorrecht, dass es uns noch mehr Grund gibt zur Anbetung und zur Dankbarkeit. Der Herr segne euch.